this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights.
Thema bei dem Triathleten dann so hoch war. Gibt es denn aus dieser Arbeit, aus dieser internationalen Arbeit mit diesem internationalen Team Dinge, die dann auch wieder oder wo du sagen würdest, okay, das sind, könnten noch Themen sein, die für den DSV in Deutschland irgendwie spannend und interessant sein können, wo man irgendwie von profitieren kann?
Also es geht, was mittlerweile ja jetzt so immer mehr in den Mittelpunkt rückt, die bei Frauen halt die ganzen Geschichten, wie das abhängig ist, Training vom Menstruationszyklus etc., vom ob durch aufgrund der Hormone oder so andere Verletzungsbedingungen sind. Das ist ja dann hauptsächlich jetzt gerade im Fußball kam das ja ziemlich hoch mit den Kreuzbandverletzungen. Da hat man dann aber mittlerweile auch gemerkt, dass das auch anatomische Sachen sein können, von der Gelenkstellung bei den Frauen, von der Bandstruktur her. Und aber solche Dinge, dann geht es um Ernährung, was auch jemand, der jetzt gerade in der World Aquatics behandelt. Und aus solchen Dingen kann man natürlich schon Rückschlüsse ziehen oder das auch wiederum dann weitergeben und da, sagen wir mal, auch eigene Nutzen wieder für den DSV ziehen.
Ich glaube, wenn man da von anderen lernen kann, ist das immer ganz gut, ne? Weil oftmals war es ja in der Vergangenheit so, dass man gesagt hat, naja, die anderen machen das irgendwie anders, aber wir wissen nicht irgendwie genau wie, und sich da irgendwie blind was abgucken, ist vielleicht auch nicht immer so ganz so gut, dass man da, wenn man da vielleicht aus den genannten Gründen ein bisschen mehr Einblick hat, dass man dann sagt, okay, also pass auf, also das eine oder andere können wir dann schon mit rübernehmen, was uns halt auch individuell für unser Land was bringt. Aber jetzt waren wir ja eben schon bei den anderen medizinischen Aspekten. Gibt es denn aus deiner Sicht, jetzt mal völlig weg von diesem Thema Corona und irgendwelchen internationalen Sachen, so die Wertigkeit eines Mannschaftsarztes, nenne ich es jetzt mal, ist die so, wie sie sein sollte? Oder sagst du, okay, da gibt es schon noch deutliche Verbesserungspotenziale?
Wie heißt immer so schön, das ist eine gute Frage.
Depends.
Ja, also man muss so sagen, ich glaube, die Akzeptanz oder auch die Wertigkeit, weiß nicht, ob das richtige Wort ist.
Bedeutung vielleicht.
Ja, also, ja oder die was der, welchen Stellenwert der Mannschaftsarzt hat, ich glaube, die ist wünschenswert, was jetzt so ein bisschen, glaube ich, den Wasserballsport angeht. Vielleicht nicht bei allen, aber großteils, glaube ich, ist es schon eine wichtige Funktion. Und auch die Ärzte, die machen das ja aus Freizeit, machen das ja nicht aus irgendwelchen finanziellen Dingen. Klar, wenn dann Leute in die Praxis kommen oder so, ist natürlich sicherlich auch ein leichter Profit da. Aber die Betreuung an sich, also wenn man jetzt einen Mannschaftsarzt hat mit guten Kontakten, der einem relativ schnell, wenn es jetzt, geht es mal von den Herren aus, ein MRT besorgen kann in 3-4 Tagen oder der mal eine schnelle Diagnose stellen kann primär und dann weiterleiten, das ist heute Geld wert oder auch die Zeit, die man dadurch einspart, ja, wenn man schaut, im normalen Kassenpatienten warten teilweise 6, 8, 12 Wochen auf eine MRT. Und wenn mit der Schulter was ist, ja Gott, dann ist es vielleicht auch so weit, dass man dann halt nimmer alles das machen kann, was man machen kann. Oder wenn man schnell eine Diagnose hat, kann man natürlich ganz anders agieren, kann damit umgehen. Andererseits finde ich auch, sollte jemand, der den Sport dann auch kennt und den medizinisch betreut, ja, nicht nur, es ist ja jetzt nicht nur, weil er Mediziner ist, ja, also ich merke immer bei mir zum Beispiel, Ich komme halt aus dem Sport, ich bin mit dem Sport aufgewachsen, ich setze mich mit dem Sport auseinander. Und man muss nicht immer gleich operieren, man kann auch konservativ viel erreichen. Es dauert natürlich dann ein bisschen von der Zeit her, ist aber dann auf die lange Sicht gesehen effektiver, weil man dann auch die Strukturen wieder aufbaut, die vielleicht zu schwach sind, ja, gerade muskuläre Dysbalancen. Was ein ganz wichtiger Faktor ist, wir gerade die Prophylaxe auch, die letztendlich auch von so einem Mannschaftsarzt dann mit ausgehen sollte, der auch im Gespräch mit den Trainern, dass man mal guckt, wo passt es nicht. Ja, wir Überkopfsportler oder Wasserballer, wir arbeiten alle nach vorne. Das habe ich da in Berlin damals beim Weltcup bei der Trainerfortbildung, hatte ich ja einen Vortrag darüber, auch gezeigt. Es ist einfach wichtig, dass wir hinten auch stabilisieren, dass wir das Schultergelenk, dass es zentriert geführt wird durch die Muskulatur. Damit hast du natürlich eine ganz andere Basis. Und dass so ein Sportler dann viel länger verletzungsfrei durch seine Sportlerkarriere geht, als, mein Gut, jetzt wenn einem einer reingreift, den Wurfarm oder sonstige Dinge. Das sind natürlich Sachen, die kann man jetzt nicht unbedingt immer verhindern. Aber diese Standardgeschichten, diese Abnutzungserscheinungen, die durch eine schlechte Technik, durch muskuläre Dysbalancen, durch Nicht-Aufwärmen, durch falsches Krafttraining oder sowas produziert werden, da kann man relativ viel in der Prophylaxe machen und denn die Sportler oder Sportlerinnen dann auch gut therapieren und unterstützen. Ja. Und das Ganze natürlich noch, wenn dann ein Physio noch dabei ist, mit dem man sich kurzschließen kann, wo man dann sagen kann, Mensch, mach mal das, mach mal das, dann sind wir da, glaube ich, in einer ganz guten Basis. Ja. Und immer gut, klar, im Fußball, im Profifußball, da sieht es anders aus. Und selbst wenn man da schaut, habe ich ja vorhin schon dir und so, als wir vorgesprochen haben, gesagt, da werden Millionen für Spieler ausgegeben und die Mannschaftsärzte, naja, die sind halt da mit dabei und die dürfen dann halt ihre Praxis beschildern und haben dann halt drin Betreuer von, was weiß ich, ja, FC Bayern oder Borussia Dortmund oder sowas. Aber finanziell, glaube ich, sind es ganz wenige, die da einen Profit davon hätten.
Das ist eigentlich echt traurig, ne? Also ja. Leider ist das so. Aber ich glaube, so wie du sagtest, also aktuell oder in den letzten Monaten, Jahren, ist da vielleicht auch ein bisschen anders der Fokus draufgelegt worden oder die Bedeutung nimmt, hoffe ich, gefühlt so ein Stück weit zu, weil halt auch immer mehr Leute feststellen, okay, ich kann das nicht bis Ultimo machen, diese Sportart vielleicht. Und jetzt wurde ich schon zweimal an der Schulter operiert und jetzt sagt mir der Dritte, ich soll jetzt irgendwie konservativ behandeln. Aber langfristig macht das natürlich dann weniger Probleme, ne? Weil ich halt weniger drastisch in den Körper irgendwie eingreife, ne? Wenn ich das so als Laie jetzt mal sagen darf.
Man muss halt auch dann das Gesamtbild sehen. Und deswegen war ja, oder meine Überlegung, was wir vor Jahren schon mal angesprochen hatten, dass die jetzt zum Beispiel die Ärzte, die Nationalmannschaften betreuen, dass die so ein bisschen als, wie so ein D-Arzt eigentlich funktionieren, dass die Befunde zusammenlaufen dort. Das heißt ja nicht, dass der jetzt auch das alles behandeln muss oder behandeln kann, aber der hat man kann sich dann kurzschließen. Wer ist zum Beispiel jetzt gut bei Schulterarthroskopien in Deutschland? Wer kennt sich da aus mit Sportlern? Dann kann man da Kontakt aufnehmen und dann ist es natürlich was anderes, wenn ich dort Kontakt aufnehme als Mannschaftsarzt und versuche, da einen Termin zu kriegen, als wenn der Sportler dann einer von vielen ist. Ja.
Und du denjenigen dann halt auch unter Umständen auch schon einige Jahre kennst, ne, und persönlich kennst. Und so ein bisschen die Historie und die Person macht es natürlich dann auch einfacher.
Und dann natürlich mit in Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten, die natürlich die Sportler auch kennen, die wissen wie und was, sondern das sind ja die am meisten arbeiten, wenn wir irgendwie international unterwegs sind. Ja. Und aber oftmals ist es natürlich auch so, wie wir das Problem auch immer haben, dass dann halt kein Geld da ist, gerade im Frauenbereich haben wir das immer mal wieder, dass kein Geld für einen Arzt dabei ist. Klar, der Physio ist wichtiger. Aber es ist zum Beispiel, wenn wir im Ausland sind, das war unter Corona, es war das so, ein Physiotherapeut kriegt keine Auskunft von den Ärzten. Ja? Mhm. Und wenn ich dann halt als Mannschaftsarzt dort auftrete, dann kann ich mich hier ausweisen, kann sagen, ja, so und so, wie sieht's aus, was ist Sache? Und dann kriege ich dann natürlich ganz andere Informationen und kann die Informationen vielleicht auch oder verarbeite die auch anders als jetzt ein Physiotherapeut, der genauso seine medizinischen Kenntnisse hat, aber wenn es um irgendwelche anderen Dinge geht oder um Entscheidungen, was machen wir, wie kommt der Spieler oder die Spielerin nach Hause oder muss der Spieler, die Spielerin stationär bleiben und wer bleibt dann mit da etc. Das sind Entscheidungen, die trifft kein Physiotherapeut, sondern die muss ich dann in meiner ärztlichen Kompetenz vor Ort treffen. Ja.
Und dann ist es ja noch eigentlich schizophrener, dass dann irgendwer sagt, okay, wir haben jetzt, ich sag mal, die letzten paar Euro für einen Arzt, der dabei ist, nicht über, weil das sind doch echt existenzielle Geschichten, ne? Also so, oder sensible Geschichten, wo ich dann doch dankbar, froh und dankbar bin, wenn ich eben einen Arzt dabei habe.
Ich meine, aus verschiedenster Perspektive. Man muss schon fairerweise sagen, ist für das, dass Wasserball ja so ein bisschen auch mit Rugby im Wasser verglichen wird oder mit dämpftes Wasser schon vieles, ja. Also so richtig schwerwiegende Verletzungen, die sind so alle paar Mal, wenn man so jetzt unterwegs ist, ja. Und wenn man jetzt mit der Jugend oder bei den Frauen ist es, glaube ich, von der Brutalität her auch nicht so hart. Klar gibt es da auch mal einen Cut oder so irgendwas, aber so wie jetzt bei den Männern, dass da auch mal so eine Orbitabodenfraktur oder irgendwelche Jochbeinfraktur und sowas zustande kommen, das habe ich da jetzt eigentlich weniger erlebt, ja. Aber dennoch, es gibt ja auch andere Erkrankungen, ja, wie der Ungar, der damals den Herzstillstand hatte, wo wir dann am Reanimieren waren und solche Dinge. Also da ist es natürlich schon wichtig, wie vor Ort oder mein. Ich habe das jetzt in der Türkei mitbekommen, da war ich ja dann quasi so als, in Anführungszeichen, externer Beobachter noch für World Athletics. Ich war ja mit den U16-Mädels dort und da war auch ein Fall mit Südafrika. Aber das hat da alles funktioniert und das war auch gut gemanagt und hatten auch einen Sangha vor Ort stehen und alles drum und dran. Aber das sind natürlich Dinge, das ist nicht überall so, ja. Als wir vor 2015 in Baku waren, da mussten wir dann ins Krankenhaus wegen einer Trommelfellverletzung. Da sind wir da mit dem Sangha hingefahren und dann kamen wir dahin, ein riesen Krankenhaus, Marmorböden, alles vom Feinsten. Ja, dann standen da 7 Ärzte und der arme Sportler musste dann in den Rollstuhl sitzen, obwohl er eigentlich laufen konnte. Und dann sind wir da irgendwo hochgefahren. Aber da war es, das war zum Beispiel so was, bis ich da endlich mal eine Auskunft bekommen habe, ja. Und bis dann endlich mal ein Arzt aufgetaucht ist, der einigermaßen etwas Englisch gesprochen hat. Mhm. Ja, da war das schon mal ganz kritisch. Oder Kühner sprechen dann wenige Englisch von den Ärzten und so, wenn man dementsprechend irgendwo ist. Also da kann man schon mal kämpfen. Oder wenn es um Medikamente geht, ja. Da war in Israel, hatte ich auch das Problem. Das zählt mein Arztausweis nicht und das akzeptieren die nicht. USA genauso. Ja, dann muss ich aber schon so und so viel im Koffer haben. Dann muss ich aber auch wissen, was darf ich einführen, was darf ich nicht einführen. Das war jetzt für Katar bei der WM, ging dann vorher schon so eine Liste rum, wo man aufschreiben musste, was man alles in seinem Koffer drin hat, bezüglich, dass die dann entscheiden können, das darf eingeführt werden, das darf nicht. Oder dass man das dann mit reinnehmen darf, weil halt manche Länder da andere Regeln haben. Ja. Und genauso ist es, wenn ich im Ausland ein Medikament kaufe, dann oder sei es nur was Banales, was man rezeptfrei bekommt, dann muss das nicht heißen, dass das die gleiche Zusammensetzung ist wie in Deutschland. Und damit kann man ganz schnell mal dopingpositiv sein. Hm, ja. Deswegen, und da sind natürlich, das ist natürlich auch Aufgabe mit des Arztes, dass der guckt, was ist da drauf. Das kann man dann natürlich auch online machen oder ein Foto machen oder mal gucken, kann man das nehmen, kann man das nicht nehmen, aber es geht halt vor Ort alles immer viel schneller.
Naja, also ich wollte gerade sagen, also ich wäre auch dankbar, trotz der ganzen technischen Möglichkeiten, die man dann hat mit Barcode einscannen und sich dann über irgendwelche Apps dann die Zusammensetzung oder rauszusuchen, darf ich das jetzt nehmen oder nicht, oder lande ich da auf irgendeiner Liste oder nicht, oder steht das irgendwo auf einer Liste oder nicht, wenn ich dann einen Arzt dabei habe, der mir das dann auch face-to-face sagen kann, ne? Also ich glaube, das ist dann immer noch die sicherste Variante an der Stelle, ja. Aber dieses Thema Listen und Doping, das ist vielleicht auch ganz gut, weil es gibt ja auch neue Doping-Substanzen, die offiziell legalisiert wurden die letzten Monate über, die dann natürlich da auch mit reinfallen, ne? Also wie geht ihr damit um?
Ja, es ist so, da wird jetzt momentan auch bei den, sind ja immer, ich muss ja als Verbandsarzt vom Deutschen Schwimmverband, muss ich immer irgendwelche Fortbildungen der NADA, also der deutschen Anti-Doping-Organisation, Fortbildungen machen und muss das auch nachweisen, dass ich das gemacht habe. Und da ist einmal im Jahr immer das Verbandsarzttreffen, wo ein halber Tag nur über die neuen Substanzen, was hat sich geändert, was ist runtergefallen, wofür braucht man eine TUE etc. Dann ist das immer beim DOSB-Kongress, der ist jetzt Ende November wieder, auch wieder so ein Tag, und ich habe jetzt nochmal eine komplette Online-Fortbildung gemacht. Dann auch, wenn man bei Olympia oder bei irgendwelchen DOSB-unterstützten Veranstaltungen dabei ist, muss man noch Zusatz von ADEL, heißt es, muss ich immer so Zertifikate wieder machen, mich so wieder prüfen, mit einer Prüfung immer hinten dran, und dann kriege ich das Zertifikat und erst dann werde ich auch dort als Arzt zugelassen. Und da ist es natürlich, wenn man dann sieht, was es für Möglichkeiten gibt, was da alles schief gehen kann, ja, und da war jetzt auch wieder, gerade jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, Cannabis ist zwar in Deutschland jetzt legitimiert bis zu so und so viel Gramm, ist aber immer auf der Dopingliste immer noch drauf. Das heißt, sie haben nur diese Grenzwerte im Blut, haben sie etwas erhöht, weil man ja auch passiv das aufnehmen kann. Aber da gibt es dann Grenzwerte, wo man dann wirklich unterscheiden kann, hat derjenige selber geraucht oder kann es nur passiv gewesen sein? Und die Empfehlung ist einfach dann an die Sportler, sich davon fernzuhalten, zumindest vor großen Wettkämpfen. Und genauso war die ganze Geschichte mit Cortison, was sich da wieder geändert hat. Dann auch immer das große Thema Asthma wurde jetzt nochmal ganz speziell behandelt. Es gibt Medikamente, wo man gar nichts machen muss. Asthma-Medikamente, die sind freigegeben von der WADA und von der NADA, und es gibt Asthma-Medikamente, da braucht man halt eine sogenannte Sondererlaubnis, so eine TUE, so eine Ausnahmeregelung, und da ist es auch immer so, mit dieser Ausnahmeregelung, da muss dann auch gezeigt werden, wenn man dieses Medikament, was auf der Dopingliste steht, verordnen will, dass die anderen Varianten, die nicht auf der Dopingliste sind, dass die nicht greifen oder dass die nicht wirken, und erst dann, wenn das alles durchgeführt wurde, dann kann man dieses Medikament dann beantragen. Auch so Geschichten wie läuft eine Dopingkontrolle ab? Was hat der Sportler für Rechte? Was hat der Sportler für Pflichten? Der Arzt oder die Ärztin, die dabei ist, bei den Frauen oder Mädels sollte halt eine weibliche Person dabei sein, bei den Männern ein Mann, der dann mit dabei ist, der dann darauf achtet, dass hier auch die Regeln eingehalten werden, dass ein gewisser Abstand gehalten wird, auch die wie sagt man, Intimzone-Bereich gewahrt wird oder die Privatsphäre gewahrt wird des Sportlers. Das sind einige Dinge, die man da beachten muss und die ganz gern mal unter Umständen auch überschritten werden, wenn die Sportler halt alleine sind. Und bei Jugendlichen muss generell ein Erwachsener dabei sein. Ja, dann mit den Testpools, was es alles gibt. Also das ist ein ziemlich komplexes Thema und da kann man auch ganz schnell in irgendwelche Fallen reingeraten. bei den Verbandsarzttagen, da ist immer einer aus Köln dabei, aus dem Anti-Doping-Labor. Und der ist jetzt, ja, ich glaube, er ist schon relativ lang dabei. Und der erzählt dann immer mal wieder so aus den Kabinettstückchen, was da alles so passieren kann, ja. Und wenn man das dann hört, also es ist zum Beispiel, was die mittlerweile als Empfehlung immer rausgeben, dass die Sportler von allen Medikamenten, die sie einnehmen, immer zwei zurückhalten sollten, zwei Tabletten und die Schachtel, dass wenn tatsächlich was wäre, dass man sagen kann, gut, das habe ich eingenommen und dann kann man anhand dieser Tabletten das untersuchen, weil es gab zum Beispiel mal einen Sportler, der war positiv, hat aber gesagt, er hat nichts eingenommen außer Ibuprofen und hatte da auch noch Tabletten davon. Dann hat man das Ganze untersucht und dann hat man festgestellt, dass dieses Ibuprofen aus der Apotheke bezogen verunreinigt war, weil es gibt halt nur so und so viele Firmen auf der Welt, die diese ganzen Medikamente zusammenmischen und wenn da nicht richtig sauber gereinigt wurde und vorher irgendwie ein Testosteronpräparat und dann Ibuprofen und da sind noch kleine Rückstände drin, dann ist er natürlich dabei. Ja, genauso irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, da ist es ja ganz schlimm. Was weiß ich, war einer, der hat Magnesium beim Aldi oder Lidl oder wo gekauft und war dann nachher positiv. Und als man es untersucht hat, hat man festgestellt, dass da Rückstände drin waren in diesen Elektrolyt-Tabletten. Mhm. Und da geht ja die Meinung immer mal auseinander. Das war jetzt neulich auch, dort war auch jetzt das Thema wieder. Nahrungsergänzungsmittel, braucht man das? Da ist dann wieder die Kölner Liste, die da wichtig ist. Aber das muss den Sportlern auch mal oder den Sportlern, die es dann betrifft, oder jetzt sei es im Bundesliga-Bereich oder sei es dann auch an der Nationalmannschaft, wenn die dann in den Testpool kommen, so, das muss den Sportlern auch mal vernünftig und richtig erklärt werden, dass die auch mal wissen, was ist da Sache, wo kann ich Fehler machen. Ja? Also es ist auch nicht nur, weil das jetzt auf der Kölner Liste steht, ist das sauber, da muss man dann auch gucken, ist das die richtige Charge. Weil die Firmen lassen halt nicht alles testen und dann ist halt nur diese Charge getestet.
Ja. Mhm. Und also das ist ja dann auch, kannst du ja völlig unvermittelter Dinge da in sowas oder unverschuldeter Dinge in sowas reinrauschen, wie du sagst. Ne?
Also, ja, und wenn du dann aber wieder die Geschichte jetzt mit den chinesischen Schwimmern siehst, was die WADA sich jetzt wieder erlaubt hat, dann muss man sagen, warum betreiben wir eigentlich diesen Aufwand? Und gucken, dass unsere Sportler da sauber sind und ganz oben wird dann hier wieder aus politischen, aus geldlichen, sonstigen Gründen wieder alles anders gesehen, ja.
Oder aber es ist komisch, dass es dann immer so einen großen Fall braucht oder irgendwelche Enthüllungsjournalisten, dass das dann, sage ich mal, in Deutschland oder in Europa wieder auf den Plan kommt, dass wir hier alles machen und sich andere da einen feuchten Kehricht rumscheren. Und was mich an der Sache, naja, nicht besonders aufgeregt hat, aber insbesondere aufgeregt hat, dass dann Leute von diesen besagten 12 Chinesen dann dort mitschwimmen, eine Bronzemedaille holen und also anstelle des vierten, also das stelle ich mir halt schwierig vor, ne? Wenn du weißt, okay, der ist halt positiv getestet, da hat keiner gefragt, da hat keiner ermittelt, da ist nichts passiert und der schnappt mir jetzt die Bronzemedaille weg. Also ja, das ist sportlich, menschlich echt eine harte Nuss dann an der Stelle. Und das ist das, was mich an der Stelle am meisten genervt hat.
Das ist halt die Kommerzialisierung, die da auch im Sport unheimlich durchgreift und wo dann das Geld eine Rolle spielt. Ja, das sieht man ja auch dann bei diesen Wahlen, wenn dann IOC oder sowas gewählt wird, da wird ja auch was da im Hintergrund läuft. Oder jetzt bei der FIFA oder möchte nicht wissen, was da alles. Also da sind wir, glaube ich, in unserer Denke vielleicht auch viel zu naiv und denken da an das Gute im Menschen. Und da wird mit ganz anderen Bandagen gekämpft. Ja. Oder warum muss ein Land wie, ohne das jetzt negativ zu bewerten, wie Katar, was keinerlei große Fußballmannschaften oder sowas hat, da stehen dann 5 Stadien plötzlich rum, die dann für nichts und wieder nichts gebraucht werden oder auch nicht gebraucht werden. Ja, und oder das nächste ist jetzt Saudi-Arabien, wo es hingeht, wo irgendwann mal die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Ich glaube, da muss man auch mal wieder gucken, dass man in Bereiche geht, wo dann auch der Bedarf unter Umständen da ist oder dass letztendlich von diesen ganzen Wohnungen, die da gebaut werden für die Athleten, auch die Normalbevölkerung, sagen wir mal, profitiert. Ja?
Und, ja, also nachhaltig ist da in den seltensten Fällen irgendwas. Ne? Also das ist richtig. Also das ist aber komischerweise, also nicht komischerweise, offensichtlicherweise beim Fußball immer besonders eklatant oder offensichtlich. Ne? Also dass da vielleicht nicht alles mit rechten Dingen im Hintergrund zugeht, das mag ja bis zum gewissen Grad sein und vielleicht auch noch nicht anders gehen, aber dass man da so offensichtlich in der Öffentlichkeit, also dass das so offensichtlich ist, da, also das ist so ein Schlag ins Gesicht von allen, die das verfolgen. Also das ist ja völlig absurd meistens.
Fußball ist ja auch, ja gut, es ist ein Sport, aber diese Vereine, das sind ja im Prinzip keine Vereine mehr, das sind ja Wirtschaftsunternehmen.
Wirtschaftsunternehmen, ja. Klar, also, aber ja, also dieses ganze politische und ja, Gerangel und Machthabegetue da in diesen ganzen Dachverbänden, das ist ja, aber da könnte man wahrscheinlich noch eine ganz andere Sendung mitfüllen. Also ja, da müssen wir mal andere fragen, die kennen sich da vielleicht besser mit aus. Sehr schön, ja, aber dann Doping, vielleicht noch eins kleinen Cliffhanger. Doping, sagtest du, ist dann auch das Thema bei der A-Lizenz-Fortbildung im November, ne? Also wer da ja, jetzt hier reingehört hat, erfährt
kommt eine Auffrischung mit den Neuerungen, die was 25 ansteht und auch nochmal so Sachen wie mit Cannabis etc. und auch nochmal diese Fallstricke, auf die man da achten sollte oder wo man die Sportler halt ein bisschen darauf hinweisen sollte, dass sie da vorsichtig sind und nicht alles, weil nur weil jetzt der Ältere zu dem Jüngeren sagt, oh, du musst das nehmen, das habe ich auch genommen, dass man da eher kritisch ist und das erstmal hinterfragt oder zum Trainer geht und sagt, sag mal, kann ich das nehmen oder ja, dann letztendlich auch Rücksprachen hält, ja.
Das macht in den meisten Fällen schon Sinn, wenn man dann nochmal einen fragt, der sich da wirklich objektiv mit auskennt. Ja. Sehr gut. Ja, dann erstmal vielen Dank. Dann freue ich mich auf die Neuerungen, die ich da im November höre. Und ja, hoffe, wir haben den ein oder anderen vielleicht mal so ein bisschen einen Überblick geben können, was seit Corona passiert, was gut war, was schlecht war, was nicht so gut gelaufen ist, was man beibehalten hat. Und ja, bedanke mich und würde sagen,
sehr gerne.
Wir sehen uns im November.
Genau.
Danke dir.
Ja, nichts zu danken. Yeah, I'm through.